Nehemia sind wir Kapitel 7. Interessanter Zeitpunkt im Leben des Volkes, in ihrem Werk. Wir haben am Ende von Kapitel 6 gelesen, dass die Mauer in 52 Tagen fertiggestellt wurde. Das große Werk ist vollendet, sie haben einen Sieg errungen, sie haben was vollbracht geistlich, und das ist immer ein spannender Moment in unserem Leben. Wenn wir Erfolg gehabt haben, wenn wir siegreich waren in einer Versuchung, vielleicht in einer Herausforderung, wenn wir was aufgebaut haben in unserem Leben. Spannender Punkt. Was machen wir dann? Wie geht's dann weiter? Und ich hoffe, ihr alle kennt es, dass Gott was baut in eurem Leben. Dass ihr zu Jesus gefunden habt und er hat Dinge wiederhergestellt in eurem Leben. Er wirkt in Beziehungen, hat vielleicht da wieder etwas hergestellt. Und ich hoffe, dass es praktisch ist für uns, dass es nicht nur irgendwie Theorie ist. Dass wir wirklich von Jesus verändert werden und Dinge aufgebaut werden in unserem Leben, dass es nicht nur irgendwie äußerer Druck ist oder Religiosität ist, sondern dass Jesus wirklich am Wirken ist. Interessanter Punkt, wenn wir was erreicht haben. Wie geht's dann weiter? Wir sehen hier im Vers 1, es geschah, als die Mauer fertig gebaut war und ich die Torflügel eingesetzt hatte, wurden die Torhüter und die Sänger und die Leviten bestimmt. Das war immer das Zentrale. Das sehen wir hier in diesem Buch so oft als erstes, dass Anbetung einen ersten Platz hat. Wirklich Gott anzubeten, Gott im Zentrum zu halten, unser Leben auf Gott auszurichten. Und es hört nicht auf, nachdem wir etwas geschafft haben. Manchmal können wir so diese Tendenz haben, ich habe geistig was geschafft, diese Beziehung, wofür ich gebetet habe und wo ich so hart dran gearbeitet habe, Gott hat da wieder was hergestellt, diese Person, der ich von Jesus erzählen wollte und für die ich so lange gebetet habe, die hat sich endlich bekehrt, diesen Event, den Gott uns aufs Herz gelegt hat, wir waren treu, wir haben das gemacht, was der Herr uns gesagt hat, es war ein Erfolg. Wir haben was aufgebaut. Und die Tendenz kann sein, endlich sind wir fertig. Wir können ein bisschen nachlassen, wir können uns ein bisschen zurücklehnen. Jetzt ist Zeit für eine Pause. Und irgendwer hat mal gesagt, dass diese Höhenflüge in unserem Leben, diese Höhepunkte in unserem Leben, diese geistlichen Höhen, die Zeit nach dem Sieg ist oft die gefährlichste. Weil wir manchmal die Tendenz haben zu sagen, okay, jetzt haben wir es geschafft. Und meistens ist es anstrengend, hier eine Mauer zu bauen, das war anstrengend. Jetzt können wir ein bisschen nachlassen, jetzt können wir uns ein bisschen ausruhen. Okay, Herr, ich habe dir gedient, jetzt nehme ich mal ein paar Tage Urlaub von dir. Und das ist genau das, was sie nicht machen. Wir sehen als erstes gleich wieder Anbetung. Hebräerbrief sagt uns, dass der Herr Jesus ist unser Urlaub. Er ist unsere Ruhe, er ist diese Sabbatruhe, in die wir eingehen. In ihm können wir ruhen von unseren Werken und da ist unser Friede in der Beziehung mit ihm. Und dann übertrug ich den Oberbefehl über Jerusalem meinem Bruder Hanani. Das war der, der ihm zuallererst erzählt hat, wenn ihr euch noch erinnert, von dem Zustand, in dem Jerusalem sich befand, der ihn ermutigt hat, diese Leiterschaft in diesem Werk des Wiederaufbaus zu übernehmen. Und den Burgobersten Hanania. Warum übertrug er dem den Oberbefehl? Denn der galt als ein treuer Mann und als gottesfürchtig vor vielen anderen. Zwei wichtige Dinge, wie wir sein sollen. Im Korintherbrief heißt es, es wird verlangt von einem guten Verwalter, dass er treu ist. Treue, das ist wichtig, wenn jemand ein Diener oder eine Dienerin des Herrn sein will. Treue. Einfach das tun, was Gott dir aufgetragen hat. Und durchzuhalten. Das ist oft die Herausforderung. Jesus spricht von Treue im Kleinen. diesen kleinen Dingen. Gott hat es zu Zerubabel gesprochen. Verachte nicht den Tag der kleinen Dinge. Treue durchzuhalten. In diesen kleinen alltäglichen Dingen, die der Herr von uns will. Unseren Nächsten zu lieben. Unseren Mann zu lieben, unsere Frau zu lieben, unsere Geschwister zu lieben. Vielleicht das Essen auf den Tisch zu stellen. Die E-Mail zu schreiben. Gemeine Briefdaten zusammenzusammeln und rechtzeitig abzuschicken. Was immer das konkret heißt in unserem Leben, diese kleinen alltäglichen Dienste. Und alles, was wir tun, ist Gottes Dienst. Und der Kochlöffel kann ein Werkzeug zur Ehre des Herrn sein und Pinsel, mit dem wir streichen, kann ein Werkzeug zur Ehre des Herrn sein. Tastatur, auf der wir tippen, ein Werkzeug zur Ehre des Herrn. Treue im Kleinen. Alles, was wir tun, tun wir dem Herrn und er wird uns belohnen. Und Jesus hat gesagt, wer treu ist im Kleinen, den kann der Herr über Größeres setzen. Und das sehen wir hier in diesen Männern. Die sind treu gewesen, 52 Tage lang sind mit dabei gewesen, haben Hand angelegt. Da war Treue, die haben durchgehalten. Und jetzt ist der Punkt, wo sie zur Leiterschaft herangewachsen sind. Sie bekommen den Oberbefehl über Jerusalem. Treue ist wichtig in unserem Leben. Dem Herrn treu zu sein natürlich, auch treu festzuhalten an den kleinen Dingen. Bibel zu lesen jeden Tag, Zeit mit Gott zu verbringen. Alles, was wir tun, ihm zu tun, wie wir vorher gesagt haben. Das Zweite, was wir sehen, sie waren gottesfürchtig. Was bedeutet Gottesfurcht? Heißt das, ich muss mich fürchten vor Gott, weil es so gemein ist, oder so groß ist? Gottesfurcht in dem Sinn von Ehrfurcht, Respekt zu haben vor Gott. Jeder Mensch fürchtet irgendetwas. Na, entweder wir fürchten Gott oder wir fürchten andere Menschen im Normalfall. Gottesfurcht oder Menschenfurcht. Und das ist auch etwas, wo irgendwann in diesem geistlichen Reifeprozess, in dem wir uns befinden, wo der Herr seinen Finger drauflegt und etwas, was wir überwinden müssen und wo wir darüber hinweg reifen müssen, unsere Menschenfurcht. Gottesfurcht heißt einfach, Respekt zu haben vor ihm und dass mir wichtiger ist, was Gott denkt, als was Menschen denken. Dass mir wichtiger ist, was er sagt, als meine Freunde sagen oder die Gesellschaft sagen oder meine Clique sagt. Und dass ich sage, Gott, ich folge dir nach, egal, was die anderen denken. Menschenfurcht ist das Gegenteil davon. Und ich denke, wir hassen es alle, es zuzugeben, wie sehr wir eigentlich herumgepusht werden von anderen Menschen. Wie sehr wir beeinflusst sind von dem, was andere denken oder dass die anderen uns nicht mehr mögen könnten. In jedem Bereich unseres Lebens, wenn wir rausgehen auf die Straße zu evangelisieren, anderen von Jesus zu erzählen, jedes Mal eine Überwindung, für mich zumindest, einen eigenen Schweinehund zu überwinden, zu sagen, ja, ich demütige mich, ich mache mich hier zum Idioten, wenn es sein muss, zum Toren, um Jesu willen. Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit für manche Menschen, sagt der Apostel Paulus. Und wenn wir uns zu Jesus stellen und mit ihm identifizieren, in Augen von manchen Menschen machen wir uns zu Toren. Und diese Menschenfurcht, wir könnten abgelehnt werden. Was werden die Menschen denken? Überzogen, ich denke, der Feind bläst das noch auf. Wir waren Samstag auf der Straße und hatten, ich glaube, 7 oder 8 wirklich positive Gespräche. Leute sind viel mehr gewillt zuzuhören, als wir Christen denken. Wir haben eine völlig verschobene Perspektive. Wir denken, die Leute wollen nichts hören, die Leute wollen nicht drüber reden. Die sind viel offener, als wir Christen denken. Wir haben unsere eigenen Blockaden. Aber trotzdem, es ist immer eine Überwindung. Für mich ist es eine Überwindung, Menschen anzusprechen, die ich nicht kenne. Ist nicht natürlich für mich. Ich bin nicht so extrovertiert, dass es mir nichts ausmacht. Aber diese Menschenfurcht zu überwinden und zu sagen, Jesus, auf dein Wort hin. Du möchtest, dass wir allen Menschen die gute Nachricht weiter sagen. Und es war so gut, es war wunderbar. Ich war mit der Sarah und mit dem Benni unterwegs und hatten tolle Gespräche. Macht wirklich Spaß, wenn man mal diesen Schweinehund überwunden hat, der Menschenfurcht, dann macht es wirklich Spaß. Und so ist es in unserem Leben. Wir müssen diese Bequemlichkeitsgrenzen, die wir haben, diese Schweinehunde in unserem Leben, in unserem Herzen, die müssen wir überwinden. Da müssen wir drüber hinauswachsen. Wenn wir das nicht tun, werden wir nie wachsen in unserem Leben. Wenn wir immer nur in unserer Bequemlichkeitszone bleiben, dann werden wir fette, bequeme Schafe. Aber wir müssen mal drüber rausspringen und ein bisschen joggen gehen. Über unsere Bequemlichkeit raus. Das hält uns fit. Das hält uns auch geistlich fit und am Wachsen. Menschenfurcht, das kann im Büro sein, im Beruf sein. Einfach dazu zu stehen, dass man Christ ist. Einfach zu sagen, nee, ich lüge nicht, ich betrüge nicht. Und wenn alle das tun, ich mache es richtig. Und oft ist da Menschenfurcht. Ach, was werden die Leute sagen? Oder Menschenfurcht sieht man sogar oft in Familien. Dass Eltern Angst haben, ihre Kinder zu erziehen. Aber wenn ich meinen Sohn, meine Tochter jetzt zurechtweise hier, dann wird sie mich nicht mehr mögen. Viele Eltern, ich sehe das gerade in Deutschland, haben Angst, ihre Kinder wirklich zu erziehen. So wie der Herr das sagt. Es ist traurig eigentlich. Aber man merkt es im Kindergottesdienst. Welche Kinder erzogen werden und dann gibt es ein paar Kinder, die erziehen eher ihre Eltern. Und auch da ist Menschenfurcht ein Anteil davon. Diese Furcht vor Ablehnung. Und deswegen ist es so wichtig, jeder Mensch hat dieses Bedürfnis nach Annahme, nach Liebe, nach Wertschätzung. Und es ist so wichtig, dass wir das bei Gott suchen und nicht bei Menschen. Wenn wir uns von Menschen abhängig machen in diesen Grundbedürfnissen, dann werden wir sehr unsicher werden in unserem Leben. Und dann werden andere Menschen uns sehr leicht manipulieren können. Und wir werden von Furcht getrieben sein. Aber wenn wir im Herrn unsere Identität finden und unsere Sicherheit und ich weiß, er ist bei mir bis ans Ende der Tage und er wird mich nicht allein lassen, er liebt mich über alles. Und wenn das meine Sicherheit ist, dann kann ich über diese Menschenfurcht hinauswachsen. Und ich denke, es ist ein Prozess. Bin immer wieder erstaunt, wie sehr wir manipuliert sind, eigentlich von anderen, von unseren eigenen Ängsten. Aber Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Und hier wichtige Eigenschaften, gerade von Leitern. Sie müssen treu sein und gottesfürchtig sein. Nicht menschenfürchtig. Jesus hat gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die euch töten können, den Leib umbringen können und das war's. Fürchtet euch von dem, der die Seele verderben kann, sagt Jesus. Gottesfurcht, nicht Menschenfurcht. Und das ist so befreiend. Und ich sage zu Ihnen, die Tore Jerusalems sollen nicht eher geöffnet werden, als bis die Sonne heiß scheint. Und während sie noch im Himmel steht, soll man die Torflügel schließen. Und dann verriegelt sie, und man soll Wachen aus den Bewohnern Jerusalems aufstellen, den einen auf seiner Wache und den anderen vor seinem Haus. Oder andere Übersetzungsmöglichkeit, jeden auf seine Wache und zwar jeden gegenüber seinem Haus. Macht für mich mehr Sinn. Ich glaube, was er getan hat, er hat die Leute an der Mauer als Wachposten aufgestellt, aber immer in der Nähe von ihrem Haus. Was sehr weise, war eine zusätzliche Motivation. Wenn die Männer wussten, sie verteidigen hier ihre eigene Familie, dann waren sie viel mehr auf der Hut. Und das ist eigentlich ein gutes Prinzip, weil das ist, was in Wahrheit passiert. Wir müssen geistig wachsam bleiben. Auch nach Erfolgen. Auch wenn die Mauer fertiggestellt ist. Wachet und betet, sagt Jesus. Wir müssen wachsam sein für unsere Familien, für unsere Stadt, wenn wir so wollen, unsere Gemeinde. Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat, natürlich auch für uns selbst. Wir müssen wachsam bleiben. Die Stadt aber war nach allen Seiten hin weit ausgedehnt und groß. Doch das Volk in ihr war spärlich und keine Häuser waren gebaut. War noch eine halbe Geisterstadt. Jerusalem war nicht super groß zu der Zeit, aber die Leute, die da waren, waren im Vergleich zu der Größe der Stadt immer noch wenige. Und mein Gott gab mir ins Herz, und ich versammelte die Edlen und die Vorsteher und das Volk, damit sie sich registrieren ließen. Und ich fand das Buch mit den Geschlechtsregistern derer, die zuerst heraufgezogen waren, und fand darin geschrieben, und jetzt finden wir wieder diese lange Liste, die wir schon im Buch Esra im Kapitel 2 gesehen haben im Wesentlichen. Wieder etwas, was wir sehen, haben wir schon zu Beginn des Buches gesehen. Nehemia ist ein Mann, der Probleme erkennen kann. Er sieht ein Problem und er unternimmt was dagegen. Er fasst hier einen Plan, und was er hier tut, er beschließt das Volk zu zählen, damit er einen genaueren Überblick hat und die Dinge genauer und besser organisieren kann. Das sind die Einwohner der Provinz Juda, die aus der Gefangenschaft hinaufgezogen, die Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte und die nach Jerusalem und Juda zurückgekehrt sind, jeder in seine Stadt. Alle, die mit Zerubabel kamen und mit Jeschua, Nehemia, Asaja, Ramia, Nahamani, Mordochai, Bilshan, Misperet, Bigwai, Rehum und Baana. Also zuerst haben wir eine Liste von denen, die mit Zerubabel heraufgezogen sind. Und wenn ihr nach einem Namen für ein Kind sucht, habt ihr hier wunderbare Gelegenheit. Ich werde mich jetzt nicht hier blamieren und versuchen, die alle vorzulesen. Ich weiß, es ist Menschenfurcht. Es ist die Hausaufgabe, ihr könnt die auswendig lernen. Bis zum nächsten Mal. Also wir haben hier eine Liste zuerst von den Menschen, die mit Zerubabel heraufgezogen sind. Und dann haben wir die Priester, die Leviten extra aufgezählt, die Tempeldiener. Dann haben wir nochmal eine Untergruppe, die Knechte Salomos genannt werden, deren Nachfahren. Vielleicht die Knechte der königlichen Nachkommen. Und wir lesen im Vers 61 weiter. Und die folgenden sind die, die aus Tel Melach, Tel Hasha, Kerub, Adon und Immer heraufzogen. Aber sie konnten ihr Vaterhaus und ihre Abstammung nicht angeben, ob sie aus Israel wären. Die Söhne Delaja, die Söhne Tobia, die Söhne Nekoda, 642. Also drei Familien, Großfamilien, die ihre Abstammung nicht angeben konnten. Und von den Priestern die Söhne Habaja, die Söhne Hakots, die Söhne Basilai, der von den Töchtern des Gileaditas Basilai eine Frau genommen hatte und nach dessen Namen genannt wurde. Diese suchten ihre Eintragung ins Geschlechtsregister, aber sie wurden nicht gefunden. So wurden sie vom Priesteramt als unrein ausgeschlossen. Und der Tirschater, das war der Statthaltertitel von Nehemia, befahl ihnen, nicht vom Hochheiligen zu essen, von den Opferanteilen der Priester, bis die Priester für die Urim und die Tumim auftrete. Der Priester, der hohe Priester, die Urim und die Tumim befragen. Wir wissen nicht genau, was das war. Viele glauben, ein weißer Stein, ein schwarzer Stein, und sie haben Gott gefragt, ja oder nein, und Gott hat durch diese Dinge Antwort gegeben. Aber was immer es war, er hat gesagt, lass uns warten, bis wir von Gott Antwort bekommen. Für uns sind diese Listen langweilig. Das ist wie wenn du irgendein Foto anschaust von Leuten, die du nicht kennst, wo du nicht drauf bist, das ist langweilig. Aber wenn du dabei warst von denen, wenn du einer von denen warst, dann war das begeisternd. War eine wunderbare Sache, diese Liste zu finden und zu sagen, hey, guck mal hier, Gott hat uns heraufgeführt. Guck mal, was Gott durch uns gemacht hat. Ist wie wenn ihr ein Foto seht, ein Klassenfoto von eurer Klasse, wo ihr drauf seid. Hier, das ist toll. Und ihr wisst, welche Person ihr zuerst sucht. Das zeigt, wie selbstsüchtig wir sind. Und natürlich, ob das Foto gut oder schlecht ist, hängt von einer Sache ab, nämlich wie gut du drauf bist oder wie schlecht du drauf bist. Aber das ist nicht der Punkt hier. Ich glaube, das Prinzip, was wir hier sehen, ist, dass der gute Hirte seine Schafe kennt. Und er kennt jeden Einzelnen beim Namen. Gott kennt jeden Einzelnen, der mitgebaut hat, jeden, der gegeben hat für das Werk des Herrn. Jeden, der eine Schaufel und ein Schwert in der Hand hatte, jeder, der geopfert hat. Das ist eine Liste von Menschen, die viel gegeben haben, die die Bequemlichkeit in Babylonien zurückgelassen haben, um dem Herrn nachzufolgen und ein hartes Werk zu tun. Und Gott hat sie gebraucht und Gott sieht es und Gott weiß es und Gott sieht dich und erkennt jedes Detail, dein Herz, alles, was du für ihn tust, und er wird dich belohnen dafür. Der gute Hirte kennt seine Schafe. Und es ist auch wichtig, dass wir die richtige Abstammung haben, dass wir wirklich aus seiner Herde sind. Petrus sagt uns, dass wir ein königliches Priestertum sind, die Gemeinde Jesu, die, die ihm nachfolgen. Und es ist wichtig, dass wir den richtigen Stammbaum haben, dass wir von Neuem geboren sind, durch Vertrauen auf Jesus Christus, von Neuem geboren durch den Geist Gottes, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Nicht nur irgendwie religiöse Menschen, sondern wirklich eine persönliche Beziehung mit Jesus haben. Ewiges Leben mit ihm. Dadurch, dass wir unser ganzes Vertrauen auf Christus gesetzt haben. Und das, was er am Kreuz für uns getan hat. Sonst können wir keine Priester sein. Sonst sind wir ausgeschlossen von seinen Segnungen. Und die ganze Versammlung zählte insgesamt 42.360, abgesehen von ihren Knechten und ihren Mägden. Diese waren 7.000, also ungefähr 50.000 Leute. Und sie hatten 254 Sänger und Sängerinnen, schöner Chor, 435 Kamele und 6.720 Esel. Die waren sehr gewissenhaft beim Nachzählen. Und ein Teil der Familienoberhäupter spendete für das Werk. Der Tirschater Nehemia gab für den Schatz 1000 Golddariken, 50 Sprengschalen, 530 Priesterleibröcke, und einige von den Familienoberhäuptern gaben für den Schatz des Werkes 20.000 Golddariken und 2.200 Silberminen, und was das übrige Volk gab, war 20.000 Golddariken und 2.000 Silberminen und 67 Priesterleibröcke. Also sie haben gegeben, waren freigebig, sie haben gegeben, dem Werk des Herrn, ins Reich Gottes investiert. Nicht nur mit ihrer Arbeit, nicht nur mit ihren Gaben, sondern auch ganz konkret mit ihrem Besitz. Und ich glaube, Jesus lehrt uns, dass jeder Christ ein Geber sein sollte. Das sollte was Natürliches sein, dass wir einen Teil von dem, was Gott uns anvertraut hat, ihm zurückgeben. Auch als Zeichen der Abhängigkeit von ihm. Im Alten Testament war es der Zehnte. Ich sehe im Neuen Testament das nicht unbedingt wiederholt, aber ich glaube, jeder Christ sollte ein Geber sein. Und jeder Christ sollte ein freudiger Geber sein, schreibt uns der Paulus, mit freudigem Herzen. Aber wir sollten uns beteiligen am Werk des Herrn, mit unseren Gaben, mit unserem Besitz, mit unserer Zeit, sollte ein Teil unseres Lebens sein. Ich habe diese letzte Woche einen interessanten Zeitungsartikel gelesen über eine Studie aus Amerika, und die sind draufgekommen, dass mehr Geld nur glücklich macht, wenn man mehr herschenkt davon und mehr spendet und es für wohltätige Dinge einsetzt. Interessant, genau das, was die Bibel uns sagt. Geben ist seliger als nehmen, sagt Jesus. Also mehr Geld macht uns nur glücklicher, wenn wir es für den richtigen Zweck ausgeben. Wenn wir es für uns selbst behalten, haben wir keinen Glückgewinn. Interessant, dass die Welt da drauf kommt. Was sie auch herausgefunden haben, ist, je mehr Geld die Leute haben, desto weniger geben sie. Ich denke, das ist auch was, was wir aus Erfahrung bestätigen können. Interessant, dass offensichtlich die reichsten Leute die unglücklichsten sind und die selbstsüchtigsten sind. Und das geht auch Hand in Hand. Also, wer gibt, wird gesegnet, aber wir geben mit freudigem Herzen als dem Herrn, um ihn zu ehren mit unserem Besitz. Und es ist eine Freude, wenn wir sehen, wie das Reich Gottes gebaut wird mit dem, was wir geben. Vers 72, und die Priester und die Leviten, die Torhüter und die Sänger, einige aus dem Volk und die Tempeldiener und ganz Israel ließen sich in ihren Städten nieder. Kapitel 8, und
Als der siebte Monat herankam und die Söhne Israel in ihren Städten wohnten, da versammelten es sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, das vor dem Wassertor war. Jetzt werden wir den Beginn einer geistlichen Erweckung sehen. Da ist was, was der Heilige Geist bewirkt, wenn das Volk Gottes sich mit einem Herzen wie ein Mann versammelt. Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, jetzt sehen wir wieder Esra, er sollte das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen, das der Herr dem Volk Israel geboten hatte. Und das ist für mich der Beginn von Erweckung, wenn Gottes Volk ein Herz hat, zusammenzukommen, und wenn Gottes Volk wieder hungrig wird und begeistert wird, hungrig nach dem Wort Gottes. Und ich bin begeistert, weil ich das bei einigen jungen Menschen sehe in unserer Gemeinde, dass sie wieder neu hungrig werden nach dem Wort Gottes. Und das ist Begeisterndes zu beobachten. Wenn man Jugendliche sieht, die jahrelang irgendwie dahin getümpelt haben und die wir jahrelang nicht gesehen haben, und plötzlich sind sie wieder da und sie sind hungrig und sie sind in erster Reihe und sie wollen wachsen und sie sind bei jeder Gelegenheit in der Gemeinde, um genährt zu werden. Das ist begeisternd. Da weiß ich, dass Gott was Großes vorbereitet. So brachte am ersten Tag des siebten Monats der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung, vor Männer und Frauen und vor jeden, der zu hören verstand. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, vom ersten Tageslicht bis zum Mittag, in Gegenwart der Männer und Frauen und aller, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Las das Gesetz vor. Von Sonnenaufgang bis zum Mittag. 6 Stunden. Die waren wirklich hungrig. Waren gewillt zuzuhören. Manche Leute beschweren sich, wenn ich länger als eine Dreiviertelstunde predige. Wir haben 6 Stunden einfach Gottes Wort gelesen. Und alle kamen zusammen, die es verstehen konnten. Deswegen machen wir Kindergottesdienst. Weil es ist wichtig, dass wir Gottes Wort verstehen. Nur 6 Stunden lang irgendwas lesen, was man nicht versteht, das bringt nicht wirklich was. Es ist wichtig, dass wir verstehen. Und das ist, wie Gottes Geist Erweckung bewirkt. Es ist der Geist Gottes, der durch das Wort Gottes in den Herzen des Volkes Gottes wirkt. Seht ihr, es ist hier nicht irgendeine emotionale Reaktion oder es fängt mit irgendwas Emotionalen an oder Wundern und Heilungen oder sonst irgendwas. Es fängt schlicht und einfach mit dem Wort Gottes an. Und der Geist Gottes wirkt durch das Wort Gottes, wenn wir es verstehen. Es ist wichtig, dass wir es verstehen. Und deswegen machen wir eigenen Kindergottesdienst für die Kinder. Weil ich bin groß geworden in einer Kirche, wo ich jahrelang mit den Eltern im Gottesdienst saß und es war super langweilig und es war eigentlich nur ätzend für uns Kids. Und wir wollten überhaupt nicht mitgehen. Und wir haben natürlich nichts verstanden, deswegen war es langweilig. Deswegen finden wir es so wichtig, dass unsere Kinder auf dem Level, auf dem sie sind, mit Worten, mit Geschichten, mit Illustrationen, Bastelarbeiten, die sie verstehen können, dass sie so etwas über Jesus lernen können. Und es ist so ein wichtiger Dienst und so ein wertvoller Dienst. Und wir können dann beten für alle, die da dienen. Ich bin so dankbar für jeden Einzelnen, der da seine Zeit und seine Energie und seine Gaben ausübt. Das ist Investition in unsere Zukunft, in die Zukunft unserer Kids. So wichtig, dass wir es verstehen. Und ich weiß nicht, wann das Alter ist, wo die Kids alt genug sind, im Gottesdienst zu sitzen. Ich denke, das hängt wahrscheinlich von jedem Einzelnen ab. Aber es gibt so ein Alter, wo auch das Gewissen wach wird, diese Unterscheidung bei Kindern, wo sie beginnen zu verstehen, in ihrem Herzen, wo Gott beginnt, in ihrem Herzen zu wirken und sie beginnen zu verstehen. Das Evangelium und dass sie Jesus brauchen. Interessantes Alter. Ich denke, für Eltern auch eine Herausforderung. Ne? Wenn die Kids klein sind Dann sagt man einfach, okay, das ist, was wir tun. Warum soll ich das tun? Einfach, weil es die Mama oder der Papa sagt. Verstehen noch nicht mehr, müssen einfach gehorchen lernen und die Eltern respektieren lernen. Aber es kommt dieses Alter, wo die Kids einfach anfragen, warum, warum, warum? Warum ist das so? Warum das? Aber Mama, warum? Papa, warum? Und das muss man erkennen und auch anfangen zu erklären. Es langt dann immer so einem Kind zu sagen, einfach, weil ich sag. Ich meine, es ist gut, dieser Respekt, das muss, ich glaube, im Kleinkindalter angelegt werden. Aber es kommt ein Alter, wo sie anfangen zu fragen und wo sie wirklich verstehen müssen. Und ich denke, wir müssen dann unsere Erziehung auch umstellen und anfangen zu erklären, warum wir Jesus nachfolgen, warum wir sonntags in den Gottesdienst gehen, warum wir das tun, was wir tun. Und ich finde, es ist so wichtig, dass unsere jungen Leute verstehen, dass Gott uns das, was er uns sagt, sagt, weil er uns lieb hat und weil er uns beschützen will. Dass es nicht irgendwas Gesetzliches ist für sie, tu das nicht, weil gegen Gesetze, gegen Gebote rebellieren wir. Oder so ist es. Du kannst 100-mal am Rasen vorbeigehen im Park, du gehst ganz normal am Weg, bis dort ein Schild steht, bitte den Rasen nicht betreten. Und denkst dir, hey, ich zahle Steuern. Unser Stadtpark, warum darf ich nicht hier den Rasen betreten? Wer sind die, dass die mir sagen? Und wir haben irgendwie diese rebellische Einstellung gegen Gebote, gegen das Gesetz. Römerbrief sagt uns das im Kapitel 7, dass das Gesetz unser Fleisch anstachelt, dass es uns zur Sünde anstachelt. Deswegen ist Gesetzlichkeit nicht der Weg zur Heiligkeit. Ist ein Werk des Fleisches, ist menschliche Energie. Liebe ist der richtige Weg zur Heiligkeit. Beziehung mit Jesus. Genießen. Warum sage ich das Ganze? Genau wegen den Kindern, dass sie verstehen müssen, Gottes Herz, warum wir das tun wollen, was wir tun. Dass es nicht äußerliches Gesetz ist, sondern dass sie wirklich Gottes Herz verstehen. Alle, die es verstehen konnten, gehörten dem Wort Gottes zu. Und die Obersten und das ganze Volk waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Das ist Erweckung, wenn Gottes Volk sich neu nach Gottes Wort ausrichtet. Na, Erweckung ist was Aufwecken, was schon da war. Na, Erweckung ist was, was unter Christen passiert. Das andere ist dann Evangelisation eigentlich. Und ich glaube, wenn das Volk Gottes erweckt wird, dann beginnt die Welt auch was zu sehen, was sie anzieht. Und sie werden zu ihm kommen. Aber Erweckung beginnt zuerst im Herzen von uns, von denen, die Gott schon kennen. Gemeinde, die zur ersten Liebe zurückkehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst, also auf so einer Bühne, das man zu diesem Zweck hergestellt hatte. Und neben ihm standen Matatitja, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia und Maasea zu seiner Rechten und zu seiner Linken Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum und Hashbadana. Das war ein Name für ein Kind. Hashbadana, Sechaja und Meshulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er überragte das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf, aus Respekt vor dem Wort Gottes. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Hier haben wir schon zwei wesentliche Elemente für unser geistiges Leben und unser geistiges Wachstum. Gottes Wort ist das eine und das zweite ist Anbetung und Lobpreis. Er pries den Herrn und das Volk antwortete, Amen, so soll es sein. Wobei sie ihre Hände emporhoben. So haben die angebetet damals. Den Herrn gepriesen mit erhobenen Händen. Und ich denke, manchmal tut uns das auch gut. Das bricht unseren Stolz nämlich. Das macht irgendwas mit uns, die Hände zum Herrn zu heben. Ich denke gerade für uns Männer. diese Erwartungshaltung auch, Gott, ich möchte von dir empfangen, Gott, ich bin von dir abhängig. Ich preise dich, ich strecke mich nach dir aus. Es ist nichts Komisches, wenn Menschen die Hände heben in der Lobpreiszeit. Das ist nicht irgendwas Abgefahrenes, Charismatisches, das ist sehr biblische Haltung eigentlich, wie die Israeliten damals gebetet haben. Und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Angesicht zur Erde. Auch das ist eine Art der Anbetung. Nicht nur so, sondern wirklich in Stille dieser ehrfurchtsvolle Moment, wo du einfach nur still bist vor dem Herrn und erstaunt bist und seine Größe, seine Güte, seine Heiligkeit erkennst und deine Niedrigkeit als Geschöpf und dass du eigentlich nicht würdig bist. Und sie fallen auf ihr Angesicht, sie liegen flach vor dem Herrn. Es gibt eine Zeit für beides. Anbetung ist nicht irgendwie so ein Einheitsbrei. Es gibt Zeit, wo es laut ist, Amen, Halleluja. Und es gibt eine Zeit, still zu sein, einfach platt zu sein vor unserem Gott. Stille ist auch was, was wir nicht gut aushalten. Ha? Und Jeschua und Bani und Sherebia, Yamin, Akub, Shabbetai, Hodia, Masea, Kelita, Asaya, Josabat, Hanan, Pelaya, die Leviten, belehrten das Volk über das Gesetz. Dabei stand das Volk an seiner Stelle. Also die standen hier stundenlang. Wahrscheinlich auch, dass sie nicht einschlafen. Sind die 6 Stunden gestanden. Nicht gesessen. Ihr seid privilegiert heute, dass ihr sitzen dürft. Und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. So ähnlich wie wir die Bibel studieren. Wir lesen das Wort Gottes gemeinsam und dann versuchen wir es zu verstehen. Und sie hatten hier verschiedene Lehrer, die einfach ausgelegt haben, was das bedeutet, was hier steht. Wir müssen Gottes Wort verstehen, bevor wir es umsetzen können in unserem Leben. Das ist wichtig. Und ich denke an Paulus, der zu den Ältesten von Ephesus gesagt hat, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Das ist unser Modell, deswegen studieren wir durch die Bibel, damit wir nichts auslassen, damit wir alles zumindest lesen und hoffentlich verstehen, was Gott von uns will und was Gott uns sagt. Und Nehemia, das ist der Tirschater, der Statthalter und der Priester Esra, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Warum denkt ihr, haben die geweint? Irgend Vorschlag? Ja. Ja. Also Esra war schon 13 oder 16 Jahre vor Nehemia in Jerusalem. Ich glaube auch, dass sie überführt waren vom Wort Gottes, dass sie hier das Wort hören und das Wort Gottes ist ein scharfes und ein zweischneidiges Schwert, sagt uns der Hebräerbrief, das durchtrennt in unserem Herzen zwischen menschlichen und geistlichen, das unsere Gedanken in unserem Herzen richtet. Das Wort Gottes ist wirksam. Deswegen, so fängt Erweckung an, das Wort Gottes. Wenn wir uns um das Wort Gottes stellen, das ist so wichtig. Es ist das Wort. Deswegen wollen wir, dass das Wort eine Betonung hat in unserer Gemeinde.
egal ob das eine Jugendgruppe ist oder eine Teenie-Gruppe, wir wollen, dass das Wort Gottes drin ist. Das ist das Beste, was wir mit Menschen tun können. Jüngerschaft, fang einfach an, mit jemandem das Wort zu lesen. Und das Wort Gottes ist wirksam. Es wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird vollbringen, wozu es ausgesandt ist. Das Wort Gottes. Der Geist Gottes wirkt durch das Wort Gottes. Manchmal machen Christen hier so einen Gegensatz zwischen dem Geist auf der einen Seite und dem Wort. Es ist Blödsinn, wir brauchen beides. Der Geist wirkt durch das Wort. Und die Leute sind überführt. Sie erkennen, das ist, was Gottes Wort sagt, und das ist, wie ich gelebt habe, und das stimmt nicht überein, und sie sind betrübt. Auch ein Zeichen von Erweckung. Wenn Menschen anfangen, Buße zu tun, anfangen, betrübt zu sein über ihre Sünde, über ihre Kompromisse. Sie Gottes Wort wirklich ihr Leben und ihr Herz berühren lassen und gewillt sind, es zu ändern und Buße zu tun. Aber die das Volk lehrten, sagten dem Volk: Dies ist der Tag des Herrn, eurem Gott heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und er sagte weiter zu ihnen: Geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke, Hamburger oder fetten Döner und Cola. Und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Okay, lass uns hier durch den Drive-Thru fahren. Fette Speisen und süße Getränke, denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Es ist gut, wenn wir gebrochen sind über unsere Sünde. Wenn wir überführt sind vom Wort Gottes. Das ist ein Aspekt, was das Wort tut. Es überführt uns, es weist uns zurecht. Aber lasst uns nicht vergessen, dass wir einen Retter haben, der größer ist als unsere Schuld. Und dass Gottes Gnade größer ist als unser Versagen. Und so diese Zeiten, wo wir Gott unsere Schuld bekennen, wenn wir es bekannt haben, wenn wir übereingestimmt haben und gesagt haben, ja, das ist Mist, das ist Sünde, das ist falsch und ich möchte meine Richtung ändern, ich halte inne, in die eine Richtung zu gehen, dreh um und geh in die andere. Ich bekenne es dir, Gott, mehr will der Herr nicht. Gottes Vergebung ist größer als unsere Sünde. Und wenn wir bekannt haben, Jesus hat für jede diese Schuld bezahlt. Seine Gnade ist größer und darin können wir uns freuen. Also nicht was Trauriges, Umkehr, Buße ist nichts Trauriges. Für eine Zeit lang, okay, eine emotionale Reaktion, aber dann lasst uns nicht hängen bleiben, an dem wir schlecht wir sind oder dem, was wir getan haben. Man trifft immer wieder Menschen, die das tun, die irgendwo furchtbar gesündigt haben und sie kommen darüber nicht hinweg. Können sich selber nicht vergeben. Ist Stolz eigentlich, so eine Art falscher Stolz. Weil wenn Gott vergeben hat, wer sind wir? Sind einfach falsch ausgerichtet in ihrem Leben. Statt zu sehen, dass Jesus bezahlt hat für die ganze Lebensschuld. Und es zu ergreifen. Ich denke an David. Gibt es irgendjemanden, der größer gesündigt hat als er? Können wir sich was Größeres vorstellen? Er, der Ehebruch begangen hat und dann den Mann dieser Frau umbringen hat lassen, um seine Tat zuzudecken. Und zeitlang ist es ihm sehr schlecht gegangen, weil er sich geweigert hat, Buße zu tun. Aber dann, als er dem Herrn bekannt hat, betet auch: Erneuere in mir einen neuen Geist und stell diese Freude wieder her in meinem Leben. Und Gott hat es getan. Und er konnte weiter vorangehen. Und egal, wo du herkommst oder was du getan hast in deinem Leben, Gottes Gnade ist größer. Du kannst die Vergebung in Anspruch nehmen, du kannst aufstehen und du kannst wieder weitergehen. Und ja, manchmal ist die Konsequenz unserer Sünde da und sie verfolgt uns und macht uns das Leben schwer. Aber die Beziehung mit dem Herrn ist in Ordnung. Wir können Freude haben, wir können Frieden haben in unserem Herzen. Freude, die unabhängig ist von unseren Umständen, weil wir haben wirklich Vergebung. Freude an unserer Errettung, das ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen. Egal, was abgeht in unserem Leben, Jesus hat mir vergeben und ich bin gerettet und ich bin am Weg im Himmel. Da kann ich mich immer dran freuen, egal was.
Und das heißt hier, die Freude im Herrn ist euer Schutz. Dass wir nicht vom Feind übervorteilt werden. Der will uns festketten in der Vergangenheit und uns anklagen und verdammen und sagen, Gott will nichts mehr mit dir zu tun haben. Du bist unbrauchbar, du bist zu schlecht. Wir werden deprimiert. Und was tun deprimierte Menschen? Tun die überhaupt viel? Nee, ne? Die kommen kaum aus dem Bett. Die haben keinen Bock, in der Bibel zu lesen, haben keinen Bock, den Herrn zu preisen, keinen Bock, irgendetwas zu tun. Da ist keine Stärke da, wenn du dich versinken lässt in Selbstmitleid und in deine depressiven, deprimierten Emotionen. Da ist keine Stärke da. Aber die Freude am Herrn ist eine Kraft. Vergebung im Herrn, Gottes Gnade groß zu machen. So wichtig, dass wir Menschen sind, die wirklich Gottes Gnade ergreifen. Nicht Gesetzlichkeit. Nicht Gesetzlichkeit, dass wir äußerlich versuchen, irgendwelche Regeln zu halten. Einfach gut zu sein. Da bist du noch kein Heiliger. Heiligkeit ist nicht Gesetzlichkeit. Manche verstehen das falsch. Die denken, weil sie irgendwelche strikten Regeln einhalten, die sie sich selber geschnitzt haben und irgendwie so ganz pietistisch und abgesondert und dahin leben, ganz strikt und am besten nur mit Kopftuch rumrennen und keine Hosen anziehen für die Frauen und darfst nie in ein Wirtshaus reingehen und ja, keinen Tropfen Alkohol anrühren, kein Glas Wein trinken mal, ganz strikt. Und wenn du das tust, dann ist es Sünde. Und die glauben, weil sie diese Dinge tun, sind sie heilig. Das ist nicht Heiligkeit, das ist Gesetzlichkeit. Und diese Menschen haben meistens keine Freude. Ein Mangel an Freude. Gesetzliche Menschen sind in der Regel sehr ernst und sehr depressiv und sehr kritisch und sehr richtend und verurteilend und verdammend. Und da fehlt die Freude an ihrer Errettung. Warum? Weil Gesetzlichkeit wieder ein Werk des Fleisches ist. Etwas, was sie machen. Hey, ich bin gut. Und ich lese mehr in der Bibel als du. Und ich mache das nicht, was du hier tust. Boah, was, du gehst in eine Disco? Ich mache das nicht, also bin ich heiliger als du. In Wirklichkeit, im Herzen sehnst du dich vielleicht danach, ja, und bist perverser drauf als der andere. Keine Ahnung, ja, das ist nicht Heiligkeit. Das ist Gesetzlichkeit, das ist ein Werk aus menschlicher Energie, aus unserem Fleisch. Und das entfremdet uns eigentlich von Gott. Diese Leute sind selbstgenügsam, diese Leute sind selbstgerecht. Und deswegen fehlt ihnen auch diese Freude an ihrer Errettung. Und irgendwann kommt der Punkt, wo kein Gesetzlicher kann immer seine eigenen Regeln halten. Und dann sind sie sehr deprimiert, wenn sie ihre eigenen Regeln brechen. Ich lese 5 Seiten am Tag in der Bibel. Und dann verpennst du einmal und du kommst einfach nicht dazu. Oh Mann, und dann fühlst du dich verdammt. Weil es ja von dir abhängig, oder? Dass Gott dich annimmt und dass Gott dich segnet. Und du bist kein Heiliger mehr, wenn du das nicht tust. Und dann sind sie unter Verdammnis und sie sind deprimiert. Nee, sei stark in der Gnade, schreibt der Paulus. Sei stark in der Gnade, das, was Jesus für dich getan hat. Und das ist Heiligkeit. Heiligkeit ist ein Prozess. Heiligkeit ist dieser Weg, ist auf Jesus zu sehen und uns von ihm verändern zu lassen, ihm ähnlich zu werden. Gesetzlichkeit ist noch nicht Heiligkeit. Das ist was Äußerliches, das ist Religiosität. Gesetzlicher Mensch kann sehr unheilig sein in seinem Denken, in seinem Herzen. Es kommt dann auch oft raus, dieser Hass, diese Verdammnis anderen gegenüber, diese Bitterkeit. Das ist nicht Heiligkeit. Wovon das Herz voll ist, dessen geht es über. Ne? Ihr sagt, das verunreinigt uns, was aus unserem Herzen rauskommt. Nicht das Äußerliche, was reingeht. Schluck Bier oder ein Schluck Wein, das verunreinigt dich nicht. Wahre Heiligung ist ein Prozess. Jesus ähnlich werden. Dass wir uns mit Jesus eins machen. Auch das ist ein Gedanke von Heiligkeit, abgesondert sein für ihn. Ich bin auf Jesus ausgerichtet, ich liebe ihn. Und das verändert mich. Während wir sein Angesicht betrachten, werden wir verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Ebenbild. Während wir ihn betrachten, hier in seinem Wort auch. Das, was hier passiert. Gottes Geist wirkt durch Gottes Wort in uns Heiligen. Das macht uns Jesus ähnlich. Also die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Also freut euch im Herrn, ist eine Einstellungssache. Wir können nicht unsere Emotionen verändern. Wir können auch nicht unser Herz verändern, aber was wir ändern können, ist unser Denken. Und da ist ein echter Schlüssel. Und der Paulus schreibt aus dem Gefängnis der Gemeinde in Philippi einen der freudigsten Briefe und immer wieder sagt er, freut euch, immer wieder sage ich euch, freut euch. Das ist eine Einstellung. Freut euch im Herrn. Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Ich ändere mein Denken weg von Gesetzlichkeit, weg von eigenem Leistungsdenken. Auch weg von diesem, oh, meine Umstände sind so schlecht, ich armes Ich, Selbstmitleid. Ich ändere das und ich richte mich auf den Herrn aus. Sinn auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Und Paulus hat es getan und daher kam seine Freude. Weil dieser geistliche Reichtum in Jesus, der kann uns nie verloren gehen. Ich kann mich immer freuen an seiner Vergebung. An meiner Errettung. Ich kann ein geretteter Mensch sein im Gefängnis und Freude haben daran. Wenn deine Freude in deinem schönen Haus ist oder deinem tollen Auto, dann ist die Freude weg, wenn du irgendwo im Loch sitzt. Gefängnis, sagen wir. Aber wenn der Herr die Freude ist und Mann, ich bin gerettet. Und wir müssen immer wieder dran zurückdenken. Und das ist eigentlich der nächste Punkt hier. Freude am Herrn ist euer Schutz. Vielleicht können wir es auch umgekehrt sehen und sagen, die Freude am Herrn, an dem, was dem Herrn gefällt. Wenn ich Freude habe an dem, was dem Herrn gefällt, auch das ist mein Schutz. Freude an Gottes Wort, an dem, was er mir sagt. Und die Leviten beruhigen das ganze Volk, indem sie sagten, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die ihm ihnen mitgeteilt hatte. Sie haben das Wort verstanden und sie handeln danach in ihrem Leben und das Resultat davon ist Freude. Manchmal zäumen wir das umgekehrt auf. Dass wir denken, Veränderung, Erweckung, das kommt zuerst durch Emotionen. Wir müssen Emotionen pushen. Oder es kommt zuerst durch Tun. Wir müssen das tun, tun, tun. Und dann werden wir erweckt werden. Nee, es fängt mit einem Werk des Herrn an. Wir brauchen erst Motivation, um dienen zu können, um Dinge tun zu können, um Gottes Wort umsetzen zu können. Sonst brennen wir aus, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen. Sie hören auf Gottes Wort und Gottes Geist wirkt in ihrem Herzen und motiviert sie. Und dann ist da Freude, dann sind Emotionen da. Und dann gehen sie raus in dieser Kraft des Herrn, in dieser Zurüstung des Herrn. Und sie verändern die Dinge in ihrem Leben. Sie hatten das Wort verstanden. Sie setzen es um. Jesus sagt, glücklich ist der Mensch, der das tut. Er ist wie ein Mensch, der sein Haus, sein Lebenshaus auf dem Felsen baut. Seine Worte hört und sie tut. Und am zweiten Tag versammelten sich die Familienoberhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, um zwar um Einsicht in die Worte des Gesetzes zu gewinnen. Die waren so hungrig. Eine zweite Bibelstunde hier am nächsten Tag mit den Leitern. Da fanden sie im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Söhne Israel an dem Fest im 7. Monat in Laubhütten wohnen sollten. Laubhüttenfest, September, Oktober. Ein Fest, was sie daran erinnern sollte, eben genau an ihre Errettung. Die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Wir müssen immer wieder zurückdenken an unsere Errettung. Dass wir befreit worden sind aus der Sklaverei der Sünde. Und wie wunderbar das ist, dass wir erlöste Menschen sein können. Wenn wir Abendmahl feiern, denken wir dran zurück. Wir müssen das immer wieder tun. Wir nehmen das oft so selbstverständlich. Wir gewöhnen uns daran, Gemeinschaft haben zu können mit dem Herrn. Erlöst zu sein, auf dem Weg in den Himmel zu sein. Wir gewöhnen uns an gute Dinge in unserem Leben und dann nehmen wir sie selbstverständlich und wir sind immer dankbar. Deswegen sagt Gottes Wort auch dankend. Alle Zeit. Sei dankbar für alles. Und es ist gut, immer wieder zurückzudenken, was Jesus für uns getan hat und ihn zu preisen und ihn anzubeten und neu erstaunt zu sein über ihn und seine Errettung. Und darum geht es beim Laubhüttenfest, zurückzudenken, nicht zu vergessen, die große Errettung, die der Herr geschenkt hat. Und sie haben es gelesen im Gesetz und so verkündigten sie durch alle ihre Städte und durch Jerusalem, erließen sie den Ruf ergehen, geht hinaus in das Gebirge und holt Zweige vom Olivenbaum und Zweige vom wilden Ölbaum und Myrtenzweige und Palmenzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht. Ich mag das. Das ist Erweckung, wenn wir einfach Gottes Wort nehmen und im einfachen Glauben wie ein Kind es umsetzen. Gott sagt mir was, ich nehme es an, ich tue das, was er sagt. Ganz einfach. Es ist wunderbar. Einfacher Gehorsam. Da zog das Volk hinaus und brachte die Zweige herbei und sie machten sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach oder in ihren Höfen, in den Höfen des Hauses Gottes, auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Versammlung, alle, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machten Laubhütten und wohnten in den Hütten. Denn die Söhne Israel hatten es nicht mehr so gehalten seit den Tagen Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf jenen Tag. Und es war eine sehr große Freude. Das ist immer das Resultat, wenn wir gehorsam sind dem, was Gott uns sagt in seinem Wort. Sein Wort will unser Heil, Gott will unser Heil. Und wenn wir es umsetzen in unserem Leben, das Resultat ist große Freude. Hatten natürlich Laubhüttenfeste gefeiert seit Josua, aber offensichtlich nicht genau nach Vorschrift. Vielleicht sind sie faul geworden, haben gedacht, warum soll man hier Zweige holen, lass uns einfach in irgendwelchen Zelten campen. Hatten ihre tollen Häuser, hatten es bequem. Aber warum sollen wir das umsetzen, was der Herr hier sagt? Wir brauchen das nicht. Aber einfacher Gehorsam, wie ein kleines Kind, bringt sehr große Freude. Und man las aus dem Buch des Gesetzes Gottes Tag für Tag vor, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Leute, jeden Tag Zeit im Wort Gottes verbringen. Und sie feierten das Fest 7 Tage lang und am 8. Tag war die Festversammlung nach der Vorschrift. Und wie es am 24. Tag weitergeht, das studieren wir nächste Woche. Ich möchte euch nicht 6 Stunden hier halten heute. Obwohl es mal eine spannende Herausforderung wäre. Ne? Lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns gerettet hast und dass wir wirklich als erlöste Menschen hier sind. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir Menschen sind, die einfach verliebt sind in dich. Die dich sehen in deinem Wort und einfach im Glauben und Vertrauen gehorsam sind und es umsetzen. Und Menschen, die sich freuen an dem, was du für uns getan hast. Erneuere du uns, Herr, die Freude an unserer Rettung. Befreie uns von Gesetzlichkeit, von äußerer Religiosität, von eigener Leistung. Lass uns einfach eingenommen sein von dir und verliebt sein in dich. Darauf vertrauen, dass du uns veränderst, wenn wir uns dir einfach willig hingeben und dir dein Werk tun lassen. Danke, Vater, dass es immer weitergeht, dass es nicht bei einem Sieg stehen bleibt und wenn wir eine Mauer gebaut haben, das war's. Nee, das Leben geht weiter. Und wir dürfen weiter wachsen und wir dürfen weiter reifen und dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen.